Vor ziemlich genau 20 Jahren, am 15. April 1980, starb der französische Philosoph Jean-Paul Sartre. Wenige Tage später zelebrierte eine Menge von an die 50.000 Menschen sein Begräbnis in Montparnasse. Seitdem allerdings war es verdächtig ruhig geworden um den vormals so bestaunten Existenzialistenhäuptling. Und zuletzt schienen seine Schriften nur noch auf den Lehrplänen in Ehren ergrauter Gymnasiallehrer zu überdauern. Doch siehe da, zum 20. Todestag wird uns hierzulande Sartres angebliche Wiederentdeckung verkündet. Ein deutsches Medienmärchen, wie Tobias Eisermann zu belegen weiß.
In Frankreich rauschte am Wochenende noch einmal gehörig der Blätterwald. Der ehemals neue Philosoph Bernard-Henri Lévy hatte schon vor Monaten einen 700-Seiten-Wälzer vorgelegt mit dem großspurigen Titel »Das Jahrhundert Sartres«. Das klingt heute ein bisschen wie »Das Jahrhundert des Eddy Merckx«, hat doch auch die philosophische Tour de France längst schon andere Matadore aufzuweisen. In all seinen Widersprüchen, in der eigenartigen Kombination aus Realitätsferne und Breitenwirkung, bietet Sartre allerdings in der Tat ein repräsentatives intellektuellen Schicksal des 20. Jahrhunderts. Jean-Paul Sartre war schon als 20-Jähriger ein Phänomen. Ein kleines intellektuelles Monstrum, das über 300 Bücher im Jahr verschlang, Romane, Philosophie, Lyrik und über jedes Thema brillant zu kursieren wusste. Furchtlos, ohne jede Hemmung, die klügsten Köpfe in seiner Umgebung beeindruckend, ja einschüchternd. Er fraß die europäische Geistesgeschichte in sich hinein und bastelte sich seine eigene Philosophie. Erst viel später wurde klar, dass da vieles abgekupfert war. Doch da war es längst Mode, schwarze Rollkragenpullover zu tragen und übel riechende, filterlose Zigaretten zu rauchen. Das Wort Existenzialismus hatte einen magischen Klang, dem sich wenige 20- bis 30-Jährige entziehen konnten. Die Schreibstube Sartre lief auf Hochtouren, und dass die dicksten Bücher wenig gelesen wurden, schadete nicht. Sein philosophisches Hauptwerk, Das Sein und das Nichts, wurde auch diesen Winter in Frankreich wieder sehr gut verkauft. Aber bei den meisten stand es schon früher eher ungelesen im Regal. Nun, es gibt nicht einen guten Sartre, der die Philosophie von der absoluten Notwendigkeit der Bewältigung des Daseins und dem Zwang zur Freiheit, das heißt zur Selbstbestimmung des Individuums, erfand, und dann später einen schlechten, der auch nur wie viele dem Opium fürs Volk erlag und letztlich gar von seiner langjährigen Lebensgefährtin Simone de Beauvoir für unzurechnungsfähig erklärt wurde. Der Mann lässt sich wohl eher als Repräsentant des historischen Kompromisses mit der Ordnung der Dinge, mit der Hölle der anderen verstehen. Im Nachhinein ist man immer klüger. Deshalb wäre es töricht, heute dem Philosophen der Straße mit seinen Schwächen und Fehlern die historische Bedeutung absprechen zu wollen. Was nun aber gerade die humanistischen Werte des Individuums und seiner Freiheit angeht, deren wegen man ihn jetzt für wichtig erachten möchte, so hat ihn längst gerade der Mann verdrängt, der schon in den 60er Jahren seine Absage an Sartre formulierte und der ihn als Haupt der Philosophen an der Spitze der französischen Schule verdrängt hat, Michel Foucault. Sartres künstliche Wiederbelebung heute, 20 Jahre nach seinem Tod und 40, 50 Jahre nach der Zeit seiner größten Wirkung, dient höchstens als Götzenprozession einer längst in sich zusammengebrochenen Weltanschauung, einer Philosophie des schönen Scheins der Freiheit und Gleichheit des Individuums in der Masse, die von der Geschichte mal wieder hinweggespült wurde. Gerade die nach-sartrische Philosophie in Frankreich hat im Rückgriff auf Nietzsche die Vorstellung von einer unteilbaren Einheit des Individuums, das im Zentrum seiner Selbstbestimmbarkeit ruhen könnte, verabschiedet. Und wenn man schon das Jahrhundert mit dem Namen eines Philosophen verknüpfen möchte, dann war das 20. doch wohl am ehesten das Jahrhundert Nietzsches, natürlich mit all den dazugehörigen unlösbaren Widersprüchen. So geht die Pariser Intelligenzia jetzt auch überwiegend streng mit Sartre ins Gericht. Der Mythos des totalen Intellektuellen, der einer sich aufgeklärt gerierenden Jugend als Richtmaß diente und der zu allen möglichen Dingen des öffentlichen und privaten Lebens sein Urteil fällte, muss zwangsläufig überholt erscheinen. Der Soziologe Pierre Bourdieu beklagt gerade die lächerliche Selbstüberschätzung, die der Idee vom kollektiven Intellektuellen und dem Mythos der Solidarität mit den Schwachen der Gesellschaft und den Rebellen zugrunde lag. Obwohl er letztlich dem politisch engagierten Sartre Bewunderung zollt, deutet Bourdieu die lebenslange Bemühung Sartres doch als den vergeblichen Versuch, seiner sozialen Prägung zu entkommen, seiner bürgerlichen Herkunft abzustreifen. Der Philosoph Alain Finkielkraut bringt die Problematik vielleicht auf den Punkt, wenn er gerade in der Schwäche Sartres seine Stärke sieht. Es ist sein unerschöpfliches schlechtes Gewissen, das aus ihm das Gewissen des Jahrhunderts gemacht hat. Er hätte nicht so heldenhaft seine Epoche verkörpert, wenn er nicht ebenso hartnäckig Buße geleistet und seine Schuld bekundet hätte. Für viele resümiert sich allerdings die Diskussion vielleicht eher in einem der zahllosen Kommentare, die in diesen Tagen auf der eigens dafür eingerichteten Website der Pariser Zeitung Libération eingehen, zu deren Gründervätern Sartre immerhin einst gehörte. Dort heißt es in einem mit dem Decknamen Lucky Luke gezeichneten Beitrag: Sartre benutzte eine dunkle und schwer verständliche Sprache, die umso intelligenter erschien, je mehr man nur Bahnhof verstand. Wenn das der Denker des Jahrhunderts gewesen ist, dann war es doch wohl ein ziemlich hohles Jahrhundert.